Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und unterhalten uns jede Woche über Dinge, die uns im Alltag begegnen, die uns bewegen und alles, was euch und uns sonst noch interessiert.
Genau. Und jetzt haben wir hier das neue Jahr. Und das fing ja schon mit guten Vorsätzen an, über die wir ja kürzlich erst sprachen.
Genau. Und letzte Woche war ja ein bisschen früh, nach 7 Tagen was zu sagen. Jetzt sind wir 2 Wochen weiter. Also hast du schon mehr Quality Time mit Alma, Gemma und Strubbelino?
Ganz ehrlich, ich verbringe ja eh mein halbes Leben mit den dreien. Noch mehr? Nein, doch. Ich habe ja ein paar gute Vorsätze, durchaus. Und die, ja, setze ich jetzt nach und nach um. Es funktioniert. Also in Bezug auf Strubbelinchen vor allen Dingen. Habe ich ein bisschen mehr angefangen. Mhm. Aber auch das, da ich sag mal, trainingsmäßige, was so die Hunde angeht. Also ja. Quality Time im Sinne von, die müssen jetzt keine Kunststücke lernen oder so, sondern dass die Hunde ihren Hobbys mehr nachgehen dürfen, was das Erschnüffeln von Spuren angeht und so. Da wollte ich ja ein bisschen mehr eintauchen. Und ja, das gelingt, glaube ich, ganz gut.
Sehr schön.
Und bei dir?
Also ich würde sagen, bis Ende Januar habe ich nicht geschafft, nichts zu essen. Ich bin aber auch irgendwie nicht in diesen total glücklichen, ich habe keinen Hunger mehr, Hungerstoffwechsel gekommen. Aber immerhin 8 Tage komplett ohne Nahrung habe ich durchgehalten und bin noch immer auf dieser Fettstoffwechsel-ketogenen Diät. Also insofern, weiß nicht, ich glaube, das ist, um mein Gehirn weiterhin zu bescheißen und so zu tun, als ob. Aber
während Sie das sagen, steht neben mir ein Schälchen Chips und eine Limo.
Ja, neben Katharina. Neben mir steht heute Stefan Minsti.
Genau, neben Christina steht ein Pfefferminztee. Das wohl sein.
Danke. Nee, und Wölfi hat, glaube ich, 2 neue Tricks am Start.
Ui, muss aber gleich mal vorführen.
Ja, das eine von dir, weil ich das sinnvoll fand, dieses Einparken zwischen den Beinen, das läuft jetzt auch schon echt gut. Und die Rolle wird perfektioniert. Ui. Die geht auch schon recht gut. Und wir differenzieren jetzt zwischen Hops und drauf und runter eindeutiger. Also runter kannte er eh schon ganz gut, aber Hops ist halt mit den Vorderbeinen irgendwo drauf. Und drauf ist richtig irgendwo drauf springen.
Okay, sehr schön.
Genau, also und es macht ihm sehr viel Spaß. Er mag ja gerne auch Kopfarbeit. Und wir sind eben eine große Runde Rad gefahren tatsächlich zusammen. Genau.
Okay, das ist
also
ja schon
ein bisschen.
Eine Menge.
Ja, ein bisschen auch.
Wir sprechen da im Mai nochmal drüber.
Ja, ich sag, im Mai rollen wir uns ja alle wieder in der Nicht-Bikini-Figur.
Wahrscheinlich.
Ja. Und heute sprechen wir über.
Ach ja, Trommelwirbel, Kastration.
Genau. Einmal, weil wir gehört haben, dass viele interessiert. Ich muss sagen, weil ich auch immer wieder die gleichen Fragen quasi kriege in der Praxis und deswegen dachte, es lohnt sich vielleicht, weil vielleicht mehr Leute die Fragen haben einfach. Und ich dann auch natürlich demnächst, wenn einer Fragen hat, sagen kann, soll er sich in Ruhe hier einmal anhören, wenn er Bock hat.
Weil das ist so eine Frage, die mir auch ständig gestellt wird.
Glaube ich,
das ist ja wirklich immer ein Riesenthema mit den übermäßig hormongesteuerten Jungrüden, die vielleicht bis zu einem gewissen Alter noch Ohren hatten, die dann immer kleiner werden, wenn die Eier immer größer werden und die Leute dann halt mitunter echt verzweifeln, weil das echt auch anstrengend ist, wenn die Hunde überhaupt nicht mehr ansprechbar sind, permanent mit der Nase am Boden unterwegs sind und das kann schon nerven. Ja.
Legt sich das irgendwann? Gibt es so eine Durststrecke? Fangen wir beim Rüden hiermit offiziell an.
Ja, fangen wir beim Rüden an.
Also wir sprechen heute auch nur über Hunde. Das heißt, wir sprechen auch noch mal über Katzen und Kaninchen und sowas. Aber heute sprechen wir über Kastration Hund. Also der Rüde. Ist das sowas? Weil ich muss sagen, als Wölfi dann so in das Alter kam, habe ich gedacht, puh, muss ich einfach nur durchhalten oder nicht? Endet das, also keine Ahnung, wenn die 2 werden, werden die dann wieder normaler? Wie ja auch hormonell gesteuerte Jungmenschen anders sind als hormonell gesteuerte Altmenschen.
Je oller, je doller, sagt man. Anderes Thema. Nein, also unterschiedlich, ne? Ich denke auch immer so ein bisschen abwarten und nicht sofort ausrasten und alles abschneiden, nur weil der Hund jetzt mal merkt, dass er da was, was hängen hat, was da vorher nicht war. Aber es ist halt nicht immer so, dass es dann besser wird mit der Zeit, ne?
Aber denkst du so im Schnitt nach mit Lebensjahr 2 oder 3? Oder wie lange muss ich da ausharren, um zu merken, dass die gechillter werden? Von sich aus.
Wäre jetzt ja eigentlich eher die Frage an den Tierarzt, ob, also ich würde es lieber von der Perspektive sehen, macht das Sinn, einen Rüden so früh zu kastrieren, wenn der jetzt irgendwie mit 8 Monaten oder so anfängt, spinnig zu sein.
Ja, dann, nee, das so früh meinte ich eben, jetzt ja nicht.
Genau,
ja, ja, nee.
Da wartest du ja sowieso ab. Und dann
wenn ich
gibt
kann,
es,
ja.
Ja, genau. Und da gibt es halt immer wieder Leute, die gesagt haben, gut, dass wir es nicht gemacht haben. Das war so eine spinnerige Phase und man hat es vielleicht auch mal ein bisschen einfacher mit einem kastrierten Rüden in manchen Situationen, aber manche sind dann halt auch froh, dass sie es nicht gemacht haben und der Hund ist ja nicht gleich irgendwie ein böser Übeltäter, nur weil er halt unter Hormoneinfluss steht. Ne?
Nee.
Man muss das, glaube ich, immer sehr individuell entscheiden. Aber ich dadurch, dass ich jetzt, wenn es jetzt nicht medizinisch notwendig ist, sowieso nicht sofort alles kastrieren möchte, würde ich da automatisch ein bisschen abwarten. Ist ja, denn es ist so extrem, ne, dass das...
Also aber eine gute Chance, dass irgendwie mit 1,5 oder 2 sich das ein bisschen reguliert, ist schon da oder nicht? Also das auszuhalten bis dahin empfiehlst du schon, weil sich was verändert, ja, ne? Das meine ich. Aber wer sich mit 3 oder 4 nicht verändert hat, da tut sich dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel.
Das ist ja die Frage, ob es sich nach der Kastration noch groß verändert, oder? Was sagst du dazu?
Wenn also das kann ich ja nur von den Chemietipps aussagen, glaube ich, ob oder... Nee, also ich muss sagen, diese Langzeit, also die Chemiechips sind ja ganz gut, um zu wissen, ob das eine einmalige Kiste, also man kann chemisch und chirurgisch kastrieren, fangen wir somit an der Stelle an. Medizinische Indikation, das sei einmal vorangesagt, jetzt bevor wir näher auf Rüde und Hündin reingegangen sind. Es war früher ganz normal, einfach auch zur Tiergeburtenkontrolle, wie auch immer, ohne medizinischen Grund jedes Tier zu kastrieren. Der medizinische Grund ist für Hunde ausgehebelt. Nicht der medizinische Grund, der nicht medizinische Grund. So. Mhm. Ne?
Ja, also man kann den Hund an der Leine halten, damit er nicht wegrennt, um irgendwo jemanden
und
zu stängeln oder schwanger zu werden. Ja, genau.
Genau, und damit ist es nicht mehr erlaubt, nur weil man einfach will, das zu machen. Also das heißt, es müssen mindestens medizinische Gründe vorliegen.
Oder Verhaltensgründe,
genau.
Ne?
Ich finde, das ist ja irgendwie auch medizinisch meistens dann irgendwie. Also, oder ich würde es zumindest für mich mit in die Sparte zählen, aber nur, ich habe keine Lust, den Blutstropfen wegzumachen, weiß ich nicht. Das finde ich bisschen hart auch immer, weil ich denke, dann hättest du ja keine Hündin kaufen müssen.
Ja, sehe ich auch so.
Also wenn es nur um Hygienebereich geht oder halt was wir haben ja eine Folge über Läufigkeit schon gemacht, ne? Oder putzt es halt weg. Also wir wollen erstmal sagen, einfach so ist es nicht mehr gestattet offiziell. Das heißt nicht, dass das niemand mehr einfach so macht oder so, das weiß ich nicht, das weiß man ja nie. Aber so hat es der Gesetzgeber nicht mehr vorgesehen.
Ja, ist ja auch richtig. Im Tierschutzgesetz steht drin, dass Amputieren von Körperteilen und Entnehmen von Organen ist halt ohne irgendeinen vernünftigen Grund nicht
zulässig.
So,
genau, deswegen gibt es ja auch nicht mehr die kopierten Dobermänner. Deswegen gibt es manchmal noch kopierte Jagdhunde, wenn die wirklich nachweislich zur Jagd gehen sollen, also vom Schwanz, genau. Und so verhält sich das aber mit den Keimdrüsen auch. Also beim Rüden, kurz nochmal zurück zu eben. Erstmal beim Junghund, die Gründe zu kastrieren sind natürlich verhaltensgesteuert. Oder sie haben massiv oft diesen Präputialkatar, wenn der Eiter vorne aus der Vorhaut läuft, sodass es vielleicht auch systemische Infektionen manchmal gibt oder sowas. Das ist für beide Seiten auch sehr lästig. Das kann man aber auch spülen und reinigen. Ne? Das wollte ich noch sagen. Es gibt zwar auch richtig schulmedizinische Medikamente zum Spülen, aber tatsächlich, wer jetzt keinen extremen Ekel davor hat, den Penis seines Hundes einfach anzufassen, man kann das auch waschen. Ne? Also wir Menschen waschen ja auch unsere Genitalien, hoffentlich zumindest. Und natürlich ist Hygiene auch damit verbunden. Ne? Also das ist auch gerade beim Jungrüden einfach, wenn man eh vom Spazierengehen kommt und unter Bodenwäsche macht, einmal die Vorhaut mitzuwaschen, ist nicht verboten. Ne? Also auch das hilft eine ganze Menge. Wasser wird durchaus manchmal in seiner reinigenden Kraft unterschätzt.
Okay, naja, ist ja gut zu wissen.
Ja, und naja, dann gibt es richtig medizinische Gründe, würde ich denken. sind beim Junghund. Insofern, wenn nur ein Hoden abgestiegen ist, geht es um den, der im Bauch ist. Da hat man, wenn man rein darauf warten will, dass der jetzt bösartig wie krebsartig entartet, hat man durchaus ein bisschen Zeit noch. Und das wird aber relativ wahrscheinlich passieren, einfach weil der Hoden extra nach außen wandert, weil ihm im Körper zu warm ist. Und wenn ihm halt dauerhaft im Körper zu warm ist, ist das immer eine gute Quelle für irgendwelche Zellen, etwas zu tun, was sie sonst nicht tun. Und deswegen entarten die dann im Bauch. Also den würde ich da irgendwann schon auch empfehlen, rauszunehmen.
In welchem Alter? Wie lange wartet man da?
Also erstmal kannst du ja sonografisch warten, ob sich da was tut oder nicht, wenn du jemanden hast, der im Ultraschall gucken kann, wie der sich tut. Ich glaube, laut Studien ist es irgendwie im mittleren, also das mittlere Alter ist irgendwie, glaube ich, um die 4, 4,5, wann der Hoden im Bauch entartet. Also wirklich
Jahre.
Ja.
Okay.
Entartet.
Aber so ist es ja vorher wegräumen.
Ja, ja, schön wäre es vorher zu entarten, aber ist jetzt kein Grund zu sehen, okay, oh, mit einem halben Jahr, da ist immer noch nichts abgestiegen und wir fühlen es auch nie, oh Gott, Bauch aufreißen, jetzt sofort raus, weil mit 8 Monaten ist vorbei. Also das ist Quatsch, so eilig ist es nicht. Einplanen würde ich es definitiv. Es hilft dem Chirurgen durchaus, wenn ein Ultraschaller vorher einmal geguckt hat, wo das Ding sitzt, weil man kann halt Glück haben. Und es sieht noch sehr wie ein Hoden aus, dann ist es leicht. Ja. Man kann aber auch Pech haben, dass die echt winzig werden über die Zeit oder winzig geblieben sind vor allem. Man kann auch Pech haben, dass die dann sehr schnell an irgendwie was Lymphknotenähnliches oder so erinnern. Und dann ist es halt für die OP einfach extrem hilfreich, wenn vom Ultraschall her jemand schon sagen konnte, 6 Zentimeter links des Bauchnabels sind 2 Zentimeter nach unten, da musst du suchen. Okay. Weil es natürlich auch die Narkosedauer dann massiv reduziert.
Klar, ich habe tatsächlich mal so eine Story gehört von einem Hund, der da in Narkose gelegt wurde und dann hat der operierende Tierarzt den Hoden nicht gefunden. Da habe ich auch gedacht, hä, wie nicht gefunden? Aber dann ist das tatsächlich ein Kunststück, wenn man vorher nicht genau geguckt hat.
Zumindest deutlich schwieriger, ja. Und also auch, also das kenne ich immer so. Und das ist, muss ich sagen, es klingt jetzt, aber ich mache ja nur ein paar Ultraschalls und es gibt noch keinen Hoden, den ich nicht gesehen habe vorab im Ultraschall.
Also für Hoden hast du einen Blick.
Naja, also die können sich ja für mich, sehen die ja auch nicht mehr aus wie normale Hoden zwangsläufig. Im Ultraschall sehen die ja auch nicht unbedingt so aus, wie ein Hoden aussieht, wenn er abgestiegen ist. Mhm. Die haben ein sehr, sehr markantes Bild eigentlich, aber in aller Regel findet man die. Also würde mich schon wundern. Wenn das Gerät zu schlecht ist und da ein totaler blutiger Anfänger sitzt, ist vielleicht ein bisschen mies, ne? Aber ansonsten eigentlich schon.
Na gut.
Ja. Genau, also das wäre ein Grund. Dann Veränderungen in der Prostata, die halt vorwiegend dann erst im mittleren oder höheren Alter aufkommen. Natürlich irgendwelche Abszesse in den Hoden, irgendwelche Krebsgeschwulste in den Hoden. Dann, was haben wir noch da? Prostata eigentlich, das sind so die Klassiker, ne? Prostata und Hoden selbst oder halt massive Verhaltensstörungen, obwohl ich dabei sagen muss, Verhaltensstörungen, die können ja schon auch so massiv stören, dass sie das allgemeine Leben, Befinden extrem stressen. Dann würde ich immer einmal erst chemisch kastrieren, das heißt diesen Kastrationschip einsetzen, den kann man für 6 Monate oder für 12 Monate einsetzen. Dann verliert er die Wirkung. Man muss aber dabei bedenken, dass es so 4 bis 6 Wochen dauern kann, bis der wirkt. Also wir haben manchmal so Rückläufer, sie haben gesagt, es wird besser.
Und dann gibt es auch noch das wird noch mal schlimmer manchmal, ne?
Genau.
Dass das auch noch mal so richtig
genau, das kann noch mal. Und halt, dann gibt es auch Leute, die lassen den dann auslaufen. Dann merken die auch schon, okay, das Verhalten ändert sich irgendwie. Dann entscheiden sie sich eigentlich auch für die Kastration oder für einen zweiten Chip. Aber dann ziehen die das so hin. Und das heißt aber natürlich, dass der Hoden wieder Testosteron und alles in vermehrtem Maße produziert. Das heißt, ihr Hund erlebt dann natürlich noch eine Pubertät. Dann wird es wieder gedrosselt. Das heißt, es schießt potenziell noch mal über und dann geht es wieder nach unten. Also ich muss sagen, das ist vielleicht zu verhindern, durch gutes Timing. Wenn alles sich so entwickelt hat, ob nun Prostata, keine Ahnung, also Prostata kann davon auch profitieren, dauert halt länger. An sich jetzt für reine Prostatavergrößerung gibt es nochmal andere Medikamente, die man da einsetzt, jetzt nicht den Kastrationschip per se. Wenn man sich aber dafür entscheidet, dann den Hund doch zu kastrieren, empfehlen wir nicht, lebenslang die chemische Kastrationsvariante zu wählen, weil Hormone dauerhaft im Körper eben auch, also die können auch den Leberstoffwechsel beeinflussen, die können Nebenwirkungen machen. Mhm. Also das ist nichts, was ich ein Leben lang empfehle. Es gibt aber viele Kollegen, die das tun, deswegen ich würde das nicht empfehlen. Ich würde dann irgendwann einfach chirurgisch das Ganze beenden, ne?
Ja.
Und ja, ich glaube, das ist...
Macht ja auch keinen Sinn, jetzt lebenslänglich so ein Chip zu setzen. Ne? Dafür ist es ja auch ursprünglich gar nicht gedacht gewesen. Ne?
Ja. Dann ist immer die Frage, der Schnitt ist sehr klein. Der Schnitt ist quasi, wenn man unter seinen Hund guckt, zwischen da, wo der Penis offensichtlich zu Ende ist und hinten, wo, wo der Hodensack ist. Dazwischen wird geschnitten. Ich sag mal, der kleinste ist vielleicht ein Zentimeter höchstens für einen Chihuahua oder sowas. Das ist höchstens ein Zentimeterschnitt. Und für, selbst für einen Boxer ist es meistens nicht mehr als 5 Zentimeter oder so. Also es ist wirklich sehr klein.
Mhm.
Ist ein Schnitt für beide Seiten.
Man
holt, man holt beide Hoden über einen Schnitt raus. Das geht halt dadurch, dass die in diesen Sack abgestiegen sind, kann man sich dessen also kann man die da rauskriegen. Das
ist recht schnell gemacht. Wie lange liegt denn so ein Rüde da überhaupt in der Narkose? Weil ja viele auch mit dieser Narkose mal so ein bisschen haben.
Ja, also das ist eh ein bisschen albern, immer diese Narkoseangst. Das können wir ja mal anders machen. Ja, die hat man, aber das ist also klar, und jetzt werden so Leute, die ihren Hund schon mal verloren haben oder irgendeine Tante, Oma, Onkel, irgendwen. Ja, es ist ein Restrisiko, aber es ist tatsächlich so extrem verschwindend klein, gerade bei gesunden Tieren, dass das eigentlich eher ein emotionales Stressthema ist als ein medizinisches Stressthema. Dauer, also weiß ich nicht, reine Schnittzeit, wahrscheinlich je nach Chirurg, wie schnell der ist, zwischen 10, 15 Minuten und 30 Minuten.
Ja.
Manchmal auch, wie gut das Ei dann vorploppt quasi oder nicht. Ja, aber an sich ist das kein...
Schau, dass wir keine Bilder hier irgendwie zeigen können. Wäre vielleicht noch so ein bisschen plastischer dazustehen.
Also das ist kein Hexenwerk. Dann das, was halt fast noch länger dauert, ist das ganze Vorbereiten, ne? Weil die ja schon auch an eine ordentliche Narkose gehen und dann musst du sie waschen und umdrehen.
Ja, klar.
So, das hängt aber auch davon ab, was für einen Aufriss man mit der Narkose macht. Wir machen beim Rüden schon auch standardmäßig immer mit Inhalation und allem. Und wenn du halt denkst, dass die eigentliche OP vielleicht optimal schnell 15 Minuten dauert oder sowas, dann dauert halt das Vorbereiten ähnlich lang. Dann liegt es daran, was du für ein Narkosemittel gegeben hast, ob der direkt wach wird oder noch ein paar Minütchen schläft. Und das war's, ne? Dann geht der 2-3 Stunden später nach Hause und dann ist auch gut.
Okay, also gar nicht so eine große Sache, ne? Wobei natürlich das Wegfallen der Hormone auch was mit dem Hund macht. Also jetzt nicht nur im Sinne von, dann schnüffelt er nicht an jeder Hündin ständig rum oder ist nicht ansprechbar oder so. Ne? Das Testosteron ist ja auch ganz sinnvoll, weil es ja auch fürs Ego gut ist, ne?
Extrem. Ich finde auch, dass man manchen anmerkt, dass die so ein bisschen sind in der ersten Zeit danach. Und der Stoffwechsel, also Testosteron ist ein sehr, sehr wirksames Anabolikum. Ne? Deswegen sehen Männer auch anders aus, wenn sie durchtrainiert sind als Frauen. Ja, aber das vergessen viele, weil du ungefähr 20% weniger füttern musst danach. Ne?
Mhm.
Und manche sagen dann, aber der kriegt gar nicht mehr und wird so dick.
Ja, ja, klar,
ja, natürlich wird er dick. Ihm fehlen ja halt auch massiv viele Anabolika im Körper, die den ganzen Stoffwechsel anregen.
Das
natürlich
ist oft
wird
so eine Angst, ne? Dass die Hunde dann angeblich fett werden nach der Kastration.
Nee,
aber
die werden
das
fett gefüttert.
Die werden, genau, man muss einfach nur danach auf die Fütterung vielleicht ein anderes Auge haben. Ja.
Oder mehr Bewegung.
Mehr Bewegung und, geht auch, ja.
Ja. Also das ist das Einzige. Boah, Komplikationen, ich glaube, die größte Komplikation, oder ich würde denken, da gibt es im Wesentlichen 2 Komplikationen. Eine Komplikation ist, dass du, weil du sehr in der Nähe des Penisschwellkörpers schneidest, dass du da reinschneiden kannst und das blutet natürlich wie Sau. Das kann sich jeder vorstellen.
Ist doch nicht sowas, jetzt haben sie alle Angst.
Es gibt keine Komplikation. Bei keiner Operation gibt es Komplikationen.
Okay.
Nein, das und ansonsten halt und ansonsten Wundinfektionen.
Ja, ja,
aber viel mehr passiert da jetzt nichts. Ne? Mhm. Also, ja. Das war der Rüde.
Das war der Rüde. Achso, die Hündin haben wir auch noch. Ne?
Die Hündin haben wir auch noch, genau. Auch noch. Läufigkeit, finde ich, machen wir jetzt nicht noch mal rauf und runter.
Das haben wir schon gemacht,
auch mit den Erkrankungen. Mhm. Müsst ihr einfach mal durch unsere Playlist. Oder wie das heißt? Glaube ich, ne?
Playlist. Ich glaube, so.
Also unsere ganzen Folgen nennen, ne? Und ich weiß nicht, irgendwo in den 10ern, 13, 14, glaube ich, irgendwo da müsste die Läufigkeit sein. wen das Ganze drumherum hormonell und so noch mal mehr interessiert, wie das auseinandergeht, Gebärmuttervereiterung, Scheinschwangerschaften, all das haben wir da besprochen. Mhm. Da hat Katharina auch massiv viele Tipps gegeben, wie man mit dem Verhalten umgehen kann von der Hündin und wie man das ja gut in den Griff kriegt oder bewerten kann auch vielleicht. Deswegen würde ich heute hier eher direkt aufs Kastrieren gehen, oder?
Ja, genau. Also bei der Hündin ist ja, wenn ich das so höre von den, vielleicht mal von Kunden oder so, dann ist für viele, also bei dem Rüden ist wirklich mehr dieser Punkt, boah, der ist überhaupt nicht mehr ansprechbar und sowas, ne? Mhm. Beim Rüden ist es ja auch so, dass du nie weißt, wann ist irgendwo eine läufige Hündin unterwegs gewesen. Ne? Das kann man ja schlecht einschätzen. Bei der Hündin ist es so, wenn die Leute dann sagen, ich überlege, sie kastrieren zu lassen, ist es tatsächlich entweder das, was du eben auch sagtest, Blutstropfen irgendwo sind irgendwie unappetitlich. Oder einfach das Argument, ich will ja eh nicht züchten.
Ja, das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Was sagst du dazu dann?
Ja, ich züchte auch nicht und habe zwei intakte Hündinnen. Ja, also es ist ja nicht so, dass man automatisch Züchter ist, nur weil die Hündin nicht kastriert ist. Ja. Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht so ganz. aber ja, ich meine, es ist ja Quatsch. Also ich kann meinem Hund ja aufpassen, haben wir ja gerade schon gesagt. Ja, wenn die läufig sind, dann habe ich halt ein deutlich größeres Auge darauf, die von Jungs fernzuhalten, deren Eier noch vollzählig vorhanden sind. Und dann passiert ja in der Regel nichts. Also ist halt ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Hunde im Haus und eine gemischte Truppe oder so, dann würde ich ja schon schauen, dann geht es ja auch nicht anders. Ne? Also es geht schon anders, aber es ist ja auch wieder Stress für alle Beteiligten.
Ja, das ist auch, finde ich, fast nicht handelbar. Genau. Dann.
Also ich hätte da auch keine Lust zu, wenn ich jetzt einen inkontakten Rüden hätte und ich müsste da immer zu gucken, da einen Weg zu sperren und dann fiebt er da hinter der Tür und dann muss ich immer Angst haben, dass da vielleicht doch mal eine Tür geöffnet wird und so. Nee, nee. Aber das ist also tatsächlich so, ja, wenn wir eh nicht züchten wollen, können sie auch kastriert werden. Ja, es ist, ich hatte ja damals auch mal noch zwei kastrierte Hündinnen. Mhm. Hatte man damals einfach so gemacht. Mhm. Keine Ahnung, ist ja auch schon eine Zeit her. Und es ist natürlich ganz praktisch, wenn ich irgendwo, was weiß ich, auf dem Campingplatz im Urlaub bin und ich muss nicht gucken, ach du meine Güte, jetzt ist sie im Urlaub läufig und da sind so viele andere Hunde um mich rum oder irgendwie sowas. Oder wenn ich jetzt irgendwo vielleicht in der Hundeschule oder was zum Training oder wo auch immer hin möchte oder ich mache so viele Aktionen mit meinem Hund, wo viele andere Hunde dabei sind bei irgendwelchen Kursen oder Seminaren oder so, dann scheide ich natürlich zweimal im Jahr ein bisschen aus mal für eine Zeit, wenn die Hündin läufig ist. Und das ist natürlich auch ein bisschen blöd, ne? Wenn ich da vielleicht irgendwie höhere Ziele hege oder so. Aber also muss man auch wieder gucken. Also mich stören die Läufigkeiten ehrlich gesagt nicht, ne? Also dann ist es halt so, fertig. Und dann kann ich sie halt eben mal eine Zeit lang nicht in irgendeine Hundegruppe mitnehmen, fertig. Kann ich mitleben.
Ja, ne? Was ich finde vom Verhalten her, was diskutabel ist als Grund, ist, wenn die so extrem leiden. Manche kriegen ja wirklich extrem Depressionen darunter auch und hängen wirklich echt lange in der Uhr. Massive Scheinschwangerschaften, wirklich mit viel angebildeten Gesäugen, mit Brustdrüsenentzündungen, mit Schmerzen und sowas alles. Also das wäre auch noch bevor jetzt wir ins Innere gehen. Wieder, genau, ja. Medizinische Gründe für mich. Eierstockzysten, überhaupt veränderte Eierstöcke, veränderte Gebärmutter, muss ja nicht immer gleich Krebs sein, aber dauerhaft veränderte Gebärmutter oder Flüssigkeitsansammlungen, die da nicht hingehören in der Gebärmutter.
Wie würde sich das denn zeigen? Also wenn ich jetzt so einen Hund zu Hause habe?
Also die Vereiterung haben wir ja schon besprochen, ja, genau. Das ist klar, ne? Das müsst ihr dann da nochmal hören. Viel ist es einfach, glaube ich, weil gerade, also es gibt dann ja noch Hämo- und Mukometra, heißt, dass es einfach nur mit Schleim drinnen ist oder mit Blut drinnen ist, kriegt man tatsächlich eher per Zufall mit, weil die irgendwie komisch im Allgemeinen befinden sind, weil die Hündin also wenn es jetzt eine massive blutende ist, dann vielleicht auch, weil die schlapp und anämisch werden. Aber
ist das dann während der Läufigkeit oder danach?
Nee, danach.
Also es geht dann schon in Richtung dieser Scheinmutterschaft und solchen Geschichten.
Zeitlich, ja, oder auch noch länger, kann auch einfach
Scheinträchtigkeit
noch,
oder auch,
kann ja noch weiter hinten sein. Nee, aber dadurch, dass halt der Muttermund zu ist, kriegst du das ja dann nicht mit, weil es nicht rausläuft, sozusagen. Ne? Das kriegst du dann mit, wenn es viel wird oder wenn es dauerhaft ist. Also viel ist so, die sind einfach matt, die sind komisch, die Läufigkeiten sind verändert oder sind sehr lange irgendwie oder sind viel kürzer oder die Abstände kommen viel unregelmäßiger oder ja, so nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Mhm. Sowas gibt's auch. Mhm. Also wenn ich so eine Hündin habe, die nicht Fisch, nicht Fleisch ist, die noch intakt ist, dann habe ich das sicherlich auch mal einmal im Schall auf dem Schirm, was ich da so tun kann, weil du es eben nicht per se im Blutbild oder in der allgemeinen Untersuchung feststellst. Okay. Ne?
Ja.
Genau. Und dann, hattest du eben noch gesagt, Sterilisation.
Sterilisation.
Du hörst das immer mehr, ne? Ich, ja, ich höre das tatsächlich weniger mittlerweile.
Also das habe ich immer noch, dass das viele so sagen, eine Hündin wird ja sterilisiert und eine Rüde kastriert. So, das ist ja nicht.
Hm, nee, so ist nicht. Der Einzige, der sterilisiert wird, ist der Mann.
Weil es ohne Eier irgendwie komisch aussieht, meinst du?
Na, auch weil vielleicht das Ergebnis dann wenig androgen ist oder wie man sagt.
Okay, anderes Thema. Wir sprechen ja immer noch über Hunde.
Ja, und Frauen auch, ne? Weil bei uns zur Fruchtbarkeitsunterdrückung nicht die Keimdrüsen entfernt werden. Beim Löwen übrigens macht man es gerne.
Beim Löwen?
Ja, weil der Löwe, der Mähnenträger, der Große, verliert seine Mähne, wenn man ihn kastriert.
Ach,
und natürlich auch wahrscheinlich irgendwann dann seinen Status im Rudel, aber deswegen ist es durchaus so. Auch, naja, weil es ja auch in Zoos nach einer gewissen Generation in Zuchtgefahr auch ein Thema, ne?
Ja, aber wenn der so ein Löwe im Zoo, der macht ja, da gucken ja auch alle, wenn der da so dekorativ auf seinem Felsen rumdümpelt und wenn er dann eine Glatze hat, das sieht auch nicht mehr schön aus dann, ne?
Das ist halt die, oh, guck mal, da sind so große Löwen. Nee, das sind Kastratenmänner. So.
Aber wo wir gerade dabei sind mit dieser Sache mit dem Fell und Mähne, ja. Und das hatte ich ja damals bei meinem alten Pferd, den ich als Hengst bekam, der eine wunderbare korkenzieherartige Wallmähne hatte.
Und danach so Strumpfellen, ne?
Ein halbes Jahr nach seiner Kastration hatte der halt so, sagen wir mal, war nicht mehr so.
Haben ja aber auch Hunde durchaus, ne?
Ja,
ich
glaube, genau.
Einstetter, die Spaniels.
Ja, die kriegen oft so Fusselfelder,
ich finde, Lavis manchmal sehen ein bisschen anders aus. Ja, die kriegen oft so Fusseln da drauf oder insgesamt. Aber manchmal auch, haben wir ja auch schon gehört, dass die Konsistenz flauschiger wird, bei denen, die so extrem drahtig waren.
Ja.
Also ich glaube, insgesamt wird das Fell fusseliger. Und wenn ich halt vorher so Drahtborsten habe, dann fühlt sich das halt weicher an.
So, da fällt mir gerade einer ein. Die Dame, über die wir jetzt sprechen, wird wissen, wen ich meine. Der Hund hat durch diesen Hormonchip so ein sehr weiches, also ich finde das sehr angenehm, wenn man ihn jetzt streichelt. Der hat ja sonst so ein Kurzstockhaar und ist auch schön.
Ja.
Aber es fühlt sich einfach viel weicher an, wenn man ihn jetzt kuschelt und plüscht. Finde ich gar nicht so einen unangenehmen Nebeneffekt bei den Hunden unbedingt.
Also
ne?
die auf Show sind, die finden es bei den Cockern und Settern echt hässlich, weil es halt so Fusselhaar draußen ist. Weiß ich nicht, wenn es einen wirklich stört, kann man es ja rasieren. Aber Fellveränderungen sind möglich, manchmal auch in der Farbe durchaus, dass sich der Farbschlag ein bisschen ändert. Das aber, ich meine, ob nun mittelorange oder ein bisschen heller orange oder so, ist dann ja halt auch irgendwie orange.
Welche
ne?
Farbe hat eigentlich dein Hund? Orange. Mein Hund ist orange.
Was sagt man denn? Rot, glaube ich, ist er, ne?
Wenn man sagt orange. Ist das ein Orange in der Hose?
Das ist ein goldener Dalmatiner. Aber das müsste uns mein Sohn jetzt erklären.
Okay.
So, also das Fell verändert sich, der Stoffwechsel verändert sich. Bei Hündinnen kenne ich es nicht so, dass sich das Fell verändert. Ich weiß nicht, hast du das erlebt?
Doch auch,
ja.
Das ist so ein bisschen, ich sag mal, an den Flanken, je nach Rasse und Typ, aber auch manchmal beim Spaniel oder irgendwie Verwandten, also Hund mit einem ähnlichen Fell, Setter oder so, dass die auch so ein bisschen an den Flanken, wie soll ich das sagen, so ein bisschen feinere, dünnere Haare haben, die so ein bisschen flusig
wahrscheinlich
stehen.
Tatsächlich wie Frauen auf dem Kopf nach der Menopause, ne?
Ist das so?
Ich glaube schon, dass sich das massiv verändert danach.
Okay. Da sind wir ja noch nicht.
Gott sei Dank. Aber,
schauen wir mal.
Na ja, klar, aber alte Frauen haben ja oft so schütteres, dünnes Haar. Ne?
Ja, klar,
und das liegt ja nicht nur daran, dass Haare nicht mehr wachsen. Das ist ja hormonell okay. bedingt. Ne?
Oh, na dann warten wir mal ab. Ja. Da sprechen wir dann in 20 Jahren nochmal drüber.
Mit einem unbedingt. Sehr guten Maskenbildnamen meiner Wahl.
Und sieht er hier keiner. Wir können immer noch so tun, als wären wir schön.
Genau. So, ach so, also Sterilisation und Kastration war der Clou.
Ach ja,
Sterilisation auch, ja. heißt, ihr unterbindet nur dass das Ei oder halt der Samen von seinem Bestimmungsort zu seinem oder nee, so von seinem gesagt. Entstehungsort zu seinem Bestimmungsort gelangt. Das ist nur eine Wegdurchtrennung.
Schön. Und schön formuliert. Zum Bestimmungsort. Also man muss sich das vorstellen, es wäre eine Baustelle oder ist da gesperrt.
Genau. Ja. Das ist die Sterilisation für jeden. Mensch, Tier, ganz egal. Und die Kastration bedeutet immer, dass man die Keimdrüsen, das ist ja der Allgemeinbegriff für alle Geschlechtshormon produzierenden Organe, dass man die mit entnimmt. Heißt Hoden ab, Eierstöcke raus. So. Und ob ich dann bei den Eierstöcken raus noch den Uterus mit rausnehme oder nicht, das ist kein Unterschied, dann sterilisiert oder kastriert das Humbug. Das ist alles kastriert, nur vollständig oder unvollständig.
Und was ist der Vorteil, wenn ich die Hündin quasi unvollständig kastriere?
Das eine ist, dass es schneller geht, dass der Schnitt kleiner ist. Ich war auf einer chirurgischen Fortbildung von einem recht sehr, sehr guten Chirurgen, der hat gesagt, dass das unvollständige Kastrieren, was ja gang und gäbe geworden ist, tatsächlich.
Obwohl, so gang und gäbe ist es nicht. Die meisten machen immer noch.
Nee, da täuschst du dich aber.
Echt?
Mhm. Und dass eigentlich nur die Eierstöcke rauskommen und es liegt am Ende irgendwie an einem relativ groß angelegten Paper. Groß heißt bei uns immer N über 20. Also, ne, das ist ja immer auch alles Studien, da sprechen wir mal wann anders drüber. Aber der das publiziert hat und danach haben das alle gemacht, weil das gut geklappt hat. Also der Unterschied ist, also ganz plakativ erstmal Gebärmutter raus oder Gebärmutter rein. Gebärmutter drin kann natürlich immer noch all das kriegen, was sie vorher auch kriegen konnte, auch wenn die Eierstöcke raus sind.
Mhm.
Das heißt, dieses Restrisiko belasse ich im Körper des Tieres. Das größte und notfallschrecklichste ist die Gebärmuttervereiterung, die es tatsächlich relativ häufig gibt. Wo man einen guten Blick für haben kann. Auch das in Läufigkeit gut beschrieben, wie man das erkennt. Und dann wird ja eh der Rest mit rausgenommen, ja, sonst vereitert das Tier und stirbt. Wenn natürlich die Gebärmutter schon weg ist, kann das nicht mehr vereitern. Das heißt, das nehme ich weg. Ich habe dann den Schnitt ein bisschen größer, weil die Eierstöcke, das liegen relativ nah unterm Rippenbogen bei den Tieren. So jetzt mal grob über den Daumen, dass man eine Vorstellung hat. Und eben der Muttermund, kurz wovor man absetzt, der ist relativ weit schon im Becken. Das heißt natürlich mit dem kleinen Schnitt, womit ich die Eierstöcke raushole bei einem großen Tier, kriege ich, wenn ich nur den Schnitt mache, natürlich nicht hinten noch die Gebärmutter mit abgesetzt. Dann muss ich ein bisschen weiter aufschneiden.
Ist das denn die Erholungszeit nach der OP? Ist ja dann aber bei so einem kleineren Schnitt für die Hündin auch wahrscheinlich etwas kürzer, oder?
Nee, eigentlich dauert der Bauch zu immer 10 Tage so oder so, egal wie groß der Schnitt ist. Ich weiß nicht, ob es Schmerzstudien gibt, ob die Schnittlänge tatsächlich einen Unterschied auf das Schmerzempfinden macht. Also ob 2 Zentimeter auch weniger wehtut als 10 Zentimeter auch.
Würde ich mir so vorstellen, ne?
Weiß ich nicht, könnte oder? Ich mir nicht unbedingt vorstellen.
Ist nicht? Das ist nicht immer doof, wenn man irgendwo aufgeschnitten ist.
Keine Ahnung. Alles, was ich mir bislang am Körper geritzt, verletzt, geschnitzt habe, irgendwie mit Messern oder so. Das klingt komisch, ne? So. Nein, ich dachte gerade an
die tiefen seelischen Abgründe von Christina.
Nein, ich dachte,
ich habe eine extra Folge.
Ich habe mir, wann war denn das? Ich habe mir gerade aktuell in den Daumen geritzt.
Autsch, das sehe ich ja
tief.
Jetzt erst. Ja, das sieht nicht gut
sehr,
aus.
Sehr tief und es klafft auch sehr weit auf. Aber es ist halt nur so 1,5-2 Zentimeter, das wollte ich sagen.
Tief. Nein, das ist ja schon ein Knochen.
Auch, glaube, ja, gut. Also es fühlte sich so an, als hätte ich gebremst, weil ich auf dem Knochen aufschlug. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich wollte eigentlich sagen, egal ob ich jetzt irgendwelche Ratscher habe an der Haut durch einen Wald oder eine Schnittwunde oder ich habe ja auch diese schöne Harry Potter Narbe da im Gesicht, die ja so eine Platzwunde war. Und egal, ob die jetzt 1 oder 15 und am Bauch bin ich auch schon operiert worden. Ich will
mein
sagen,
Gott.
Ja, also es gab viele Möglichkeiten, die Haut zu durchtrennen. Ich kann nicht behaupten, dass die Länge davon den Schmerz beeinflusst hätte. Das wollte ich sagen.
Ah,
also
okay.
Nein,
also
ich habe
wahnsinnig viele Schnittverletzungen hatte ich bisher noch gar nicht so mal in den Finger gehackt. Das haben wir uns, glaube ich, alle schon mal,
ja,
ne?
Nee. Also,
aber
Ich war auch, nee, ja, also ich habe keine komischen anderen Narben, sieht man ja auch auf meinen Sommerfotos, aber das klang seltsam, ja. Aber ich meine, deswegen glaube ich das nicht, das will ich sagen. Ich glaube, ein 5 cm langer Bauchschnitt tut ähnlich wie ein 10 cm langer Schnitt. Das, was dann Schmerzen macht, ist eher das, was der Chirurg da drin oder da dran veranstaltet hat.
Wenn er die Schere drin vergessen hat und sowas.
Nee, wenn man massiv an der Bauchdecke zieht oder sowas, ja. Das sind auch Schmerzen. Ne? Deswegen haben auch die Leute, die so endoskopisch kastrieren, das geht ja auch noch.
Ja, das meinte ich. Das meinte ich übrigens, endoskopisch, genau, das war das. Ja, ja.
Genau, das also ist ja noch mal ein drittes. Also, wenn man das, was Wundschmerz macht, ist ja sowohl der Schnitt als auch das Ziehen und das Reißen und das Drücken. Deswegen habe ich das vorhin so komisch ausgedrückt.
Ja, ja, ja.
Weil daher Wundschmerz kommt. Und deswegen wollte ich sagen, dass ich noch nicht feststellen konnte, dass diese unterschiedlichen Arten unterschiedlich wehtun.
Aber endoskopisch, da müssen wir gleich nochmal.
Genau, da sprechen wir noch drüber. So, also Schnitt ist länger, Schnitt geht weiter nach hinten für die vollständige Kastration. Man nimmt es raus. Logischerweise dauert die OP ein bisschen länger. Größtes Risiko, egal auf welche Art und Weise man was wie kastriert, ist die Blutungsgefahr, weil man die Gefäße, die das Ganze versorgen, mit rausnimmt. Deswegen macht man es gerne, wenn man die Wahl hat, genau exakt zwischen den Läufigkeiten, weil da einfach das Ganze am inaktivsten ist. Je hormonell aktiver da gerade reingespielt wird, umso krasser, größer werden die Blutgefäße. Das heißt nicht, dass deswegen, wenn einer in der Läufigkeit aus irgendeinem Grund kastriert werden muss, per se verblutet auf dem Tisch. Das ist auch Quark. Ich sage nur immer, bei geplanten Dingen muss man kein unnötiges Risiko eingehen. So, ne? Also ich habe, glaube ich, tatsächlich mein ganzes Leben noch nicht eine Hündin verbluten sehen von mir oder anderen Chirurgen in meiner Laufbahn, die aufgrund dessen wirklich verblutet ist.
Ja.
Insofern ist das auch ein bisschen, aber das ist halt die größte Gefahr. Und wenn man die Gebärmutter drin lässt, besteht das noch. Was ich aber auch immer sage, es gibt noch diese sogenannte Stumpfpyometra. Das heißt, in dem Teil, wo ich das Ding abgesetzt habe, die Gebärmutter abgesetzt habe, da bleibt so ein ganz kleiner Schleimhautrest. Den kann man auch nicht ganz vollständig, perfekt, penibel, sauber wegmachen. Das ist einfach so. Und es gibt die Möglichkeit, dass dieser kleine Teil, also auch wenn Hündinnen vollständig kastriert sind, noch vereitert im Alter. Habe ich zweimal gesehen in meinem Leben. Mhm. Deswegen auch nicht niemals dran denken, dass eine Gebärmuttervereiterung vorliegen könnte bei einer Hündin, die schon vollständig kastriert ist. Es gibt das auch noch in den Resten und das ist genauso blöd. Dann ist auf der Kontraseite immer die Inkontinenzgefahr, die mit der vollständigen Kastration größer wird, die aber nicht mal, also direkt nach der OP habe ich sie noch nie gesehen. Ich habe davon gehört, auch schon
mehrfach. Ich hatte das, also nicht ich, sondern meine alte Hündin. Okay. Also die war dann, als sie älter wurde, inkontinent. Das bis man das so gemerkt hatte, wo diese ganzen Flecken auf dem Parkett herkamen und plötzlich roch man dann doch
wo es herkam,
in dem langen Fell. Und das war auch nicht schön. Also die hat dann tatsächlich auch Höschen getragen. Irgendwann haben wir aber auch Medikamente dagegen bekommen, die ganz gut halfen. Aber es war halt immer so, es sickerte immer noch ein bisschen. Also es war nie so richtig wegzukriegen. Aber also fand ich jetzt auch nicht so angenehm. Ne?
Genau. Also das kann passieren, das muss nicht passieren. Ob ich jetzt sage 10%, 20%, sowas finde ich halt auch immer blöd zu sagen, weil was nützen mir die 10%, wenn ich zu den 10% gehöre? Ne? Also das muss man, deswegen sage ich, würde ich das immer an. Also es ist ein kleines Risiko, es ist kein Risiko, dass jede Hündin oder jede zweite Hündin inkontinent wird. Aber 10%
wird im Alter. Ist ja auch nicht so wenig, ne?
Genau, aber ich will halt sagen, wenn ich denke, okay, im Alter könnte ich damit leben, der Medikamentenmarkt könnte ich mir vorstellen, gibt auch vielleicht eine Menge mehr her als damals. Also wir haben definitiv mehrere Präparate zur Auswahl für sowas und wir haben auch viele, die dann dicht sind, die inkontinent sind. Insofern, aber wenn ich halt denke, dass das was ist, dieses Risiko möchte ich auf gar keinen Fall eingehen, dann kommt es auch nicht drauf an, ob es 10% oder 20% oder 5% sind. So will ich halt sagen. Ne? Das ist ja, wenn du dazu gehörst.
Naja, was heißt so? Wenn es so ist, dann ist es so. Ne?
Ja, ja. Naja, aber es gibt ja Dinge, die man einfach nicht will im Leben. Und wenn ich das Risiko nicht eingegangen sein will, dann ist es so, fertig.
Und
so
wollte ich halt sagen. Habe ich denn das Risiko weniger, wenn die endoskopisch kastriert werden?
Aber nicht, dass ich wüsste nach Studienlage. Könnte ich aber vielleicht nachreichen zu nächster Folge. Oder ich mache ja einen kleinen Einspieler. Ich wüsste nicht, dass die Studienlage besser ist. Was ich weiß, ist, dass die endoskopische Kastration vorwiegend das ausschließlich Eierstocksentfernen ist und nicht die vollständige Kastration.
Was heißt das konkret? Was ist da jetzt besser, schlechter, anders?
anders
für den,
erstmal.
Für den
also Hunde anders. Also wie vorhin gesagt, Bauchnaht macht man in 3 Schichten wieder zu, heilt 10 Tage. Der Schnitt ist, weiß ich nicht, gehen wir jetzt mal vom 25-Kilo-Hund aus, vielleicht so 5 bis 10 Zentimeter lang, je nachdem, ob vollständig oder nicht, vielleicht ein bisschen länger dann noch, aber das war's. Und ob man gut drankommt, gehen wir mal im schlechtesten Fall von 10 bis 15 Zentimeter aus. Ab 25 Kilo empfiehlt man, über die endoskopische Kastration, würde ich mal sagen, zu sprechen zumindest. Man kann es bei jedem Hund machen. Es bedeutet, dass es nicht über einen großen Schnitt im Bauch gemacht wird, sondern über 3 kleine Schnitte, über die Gas eingeleitet wird, Licht eingeleitet wird und die Instrumente eingeleitet werden. Der Vorteil davon, also es muss jemand machen, der es gut kann. Der fangen wir die Nachteile an. Die Nachteile sind die deutlich höheren Kosten. Es sind mittlerweile, glaube ich, mehr als doppelt so hohe Kosten wie eine normale Kastration. Und wenn man irgendwo eine sehr, sehr günstige Kastration abgreift, wahrscheinlich erst 4-fache. Mhm. Die Narkosedauer ist deutlich, also ist immer länger. Es geht, kann nicht so schnell gehen. Ich wüsste noch von niemandem, der es so schnell kann. Dann das dritte. Ja, ich glaube, das ist es im Wesentlichen, ne? Die Dauer und die Kosten. Hast Blutungsneigung und das Gleiche, es liegt halt dann am Chirurgen einfach. Ne? Mhm. Es ist nicht anders als ob Bauchaufbau. Aber es muss
doch einen Vorteil haben, weil sonst wird doch
ja,
keiner
ja,
als das
Vierfache bezahlen. Ich wollte nur, bevor ich jetzt Vorteile sage, denken, ob ich alle Nachteile genannt hatte.
Okay.
So, und der Vorteil ist, dass man sich diesen riesen Bauchschnitt spart und dass dadurch der Hund schneller wieder belastbar ist. Man versucht in Nabelgröße in der Mitte des Bauches nur einen Schnitt zu setzen, der so klein ist, dass selbst wenn er aufgeht, kein Darm da rausfallen kann, wie beim Nabelbruch oder so. Und die anderen Schnitte sind in der Flanke, im Muskelbereich. Und dadurch hat der Hund im Prinzip keine wirkliche Schonzeit, wenn es optimal gelaufen ist. Mhm. Das heißt, er kann am nächsten Morgen wieder joggen gehen, weil nichts rausfallen kann.
Ah, okay.
Weil die Naht nicht versagen kann.
Aber es ist nur für die Zeit nach der OP, oder? Das ist auch in 5 Jahren noch ein Vorteil.
Nee, weil ich nicht wüsste, dass Kastrationsnarben im Alter versagen, würde ich sagen, nein. Also entweder die Narbe hält oder sie hält nicht. Und die vernarbt ja dann über die nächsten 6 Wochen massiv. Aber dass jetzt alte OP-Narben im Bauch aufgehen nach 5 Jahren, das ist Quark.
Mhm.
Das heißt, es ist wirklich die Rekonvaleszenz. Ob es die Schmerzen auch sind, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil oft auch die 3 Schnitte in der Länge dann ähnlich groß sind wie ein kleiner Schnitt vom Bauchraum aus. Sicherlich nicht jetzt wie ein Riesenschnitt vom Bauchraum aus, aber ähnlich groß sind. Also das denke ich. Und was halt auch wehtut, wer das schon mal erlebt hat, weiß das, wenn man den Bauch aufbläst, viele dieser endoskopischen Kastrationen oder überhaupt endoskopischen Eingriffe auch beim Menschen laufen ja darüber, der Bauch ist ja im Vakuum, ne? Also auch wenn wir fett sind und es nicht so aussieht, ist da drin ein Vakuum und das gilt es ja zu unterbrechen und wie so ein Ballon aufzublasen, damit man überhaupt gucken kann, was man da tut und die Möglichkeit hat, Organe vorzulagern. Und das tut tatsächlich weh, das tut auch, also ich glaube nur, da sind Hunde einfach härter im Nehmen als wir. Ich hatte das vor vielen, vielen Jahren mal.
Mhm.
Ich fand das extrem schmerzhaft, 2-3 Tage lang. Ja, ich hatte unglaubliche, also es fühlt sich so an wie 100 Sit-Ups gemacht und vorher nicht. Und dann Muskelkater in der Art für die nächsten 3 Tage. Also das tat schon weh.
Okay.
Deswegen würde ich da jetzt halt nicht sagen, es macht gar nichts. Ich könnte das beides nachgucken, ob es mittlerweile Schmerzstudien dazu gibt. Ich denke nicht, aber ich gucke das noch mal. Deswegen, das ist kein Vorteil, ist im Wesentlichen Rennen, Laufen, Toben und die Belastbarkeit. Und deswegen sagen wir halt auch, je kleiner der Hund, umso weniger sinnvoll an sich, ne? Weil der Schnitt eh nicht im Verhältnis dann kleiner ist, weil die Ports sind ja immer ungefähr gleich groß, die du brauchst, also diese Zugänge. Das heißt, es ist kein Unterschied, ob dein Hund 25 oder 30 Kilo wiegt oder 5 Kilo wiegt. Die Schnittzugänge, die du für die endoskopischen Zugang in den Bauch brauchst, ist immer gleich groß. Und dadurch profitieren natürlich große Hunde davon, dass du keinen großen Schnitt machen musst, um deine Hand tief in den Bauch zu stecken. Aber ein Jack Russell, den du eh nur wenig aufgemacht hättest, ob der davon so massiv profitiert, ist die Frage.
Aha, das ist ja gut zu wissen. Okay.
Ja.
Na gut. Also man kann den Hund, die Hündin kastrieren oder sie so lassen, wie sie ist.
Genau.
Ja.
Ich glaube, mehr wüsste ich nicht, ne?
Nee, du bist ja der Kastrationsfachmann, ne?
Ich hatte vergessen? Nee. Fällt dir noch was ein?
Nee, das waren jetzt so die Sachen, die, die oft so die Überlegungen sind, die ich dann auch oft höre. Und wenn man eine Hündin kastriert, dann ist man ja auch eher so ein bisschen, ach Mensch, das ist ja auch eine größere Sache.
Ist es auch. Ne, finanziell dann, auch? Ja. Das denke ich auch nicht, ja.
Wenn ich jetzt eine 25-Kilo-Hündin habe, so ungefähr von bis, in welchem Rahmen? Ich habe da gar keine Ahnung. Das ist.
Also ich gehe mal davon aus, dass eine Hündin-Kastration immer mit Inhalationsnarkose einhergeht. Ich weiß nicht, ob das alle machen, aber ich möchte da Anästhesie standardmäßig, können wir auch mal drüber sprechen, von ausgehen, dass die immer intubiert werden und ans Gas kommen und dementsprechend auch richtig in Narkose sind. Das ist das, was es teuer macht. Ne? Die reine Leistung Kastration, die man hinterher sieht, sind, glaube ich, 100 Euro oder so. Ne?
Ach so,
aber das Ganze
drumherum.
Genau, das Ganze drumherum macht so teuer. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man den Klinikstandard so nimmt, wie das geht, ist man, denke ich, mindestens irgendwo 600-700 Euro. Ich glaube, 700 muss man mindestens kalkulieren, so über den Dreh.
Ja, 600-700. Und eine Rüde ist ja wahrscheinlich günstiger, weil es ein bisschen weniger aufwendig ist oder auch nicht?
Ist nicht so viel günstiger tatsächlich. Okay. Der Eingriff selbst ist ein bisschen günstiger. Und da liegt es halt vorwiegend, also auch da liegt es an der Anästhesie. Ne? Also ich würde mal sagen, je erfahrener der Anästhesist, je perfekter die Narkose abgestimmt wird und je sicherer die Narkose gefahren wird, umso teurer ist sie einfach auch. Das ist das, was man bezahlt. Ne? Das gilt für jede OP. Können wir auch gerne mal irgendwann drüber sprechen, überhaupt, weil alle sagen, oh, ist das so teuer geworden? Naja, früher hat man Ketaxyla in den Hintern gesteckt und dann hat man gehofft, dass es so lange hält, bis man fertig ist. Und wenn nicht, hat einer noch mal kurz die Füße festgehalten, 10 Minuten für die letzten Stiche und das war's so. Und das ist nicht mehr der Standard, mit dem man dran geht.
Ja, ich ganz gar nicht so schlecht, dass wir den Standard
Also das können wir irgendwann mal besprechen. Da würde ich mich dann wahrscheinlich hoch in Rage reden, wenn ich dieses Thema habe.
Weil ich anders schon mal nach Hause. Liebe, ja. Genau. Ich mache schon mal Feierabend und du kannst sie noch.
Nee, also deswegen, wenn jemand, ich sag mal, ganz minimal nur Injektionsnarkose und Rüden kastriert, dann ist es sicherlich deutlich, deutlich günstiger als eine Hündin. Wenn man sagt, wir machen das per se nur mit Inhalationsnarkose und so, dann ist es einfach mehr. Okay. So, ich finde, weiß ich nicht, wir machen es auch mit Inhalationsnarkose. Ich würde es auch nicht anders machen. Das heißt ja nicht, dass es nicht anders geht. Bei der Hündin erst recht. Also ich würde eine Hündin tatsächlich niemals anders kastrieren, weil wenn irgendwas ist, während ich meine Hände da im Bauch habe und ich kann die Narkose nicht ordentlich steuern und verlängern, das ist einfach scheiße.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So. Ja.
Und das ist ein Risiko, weiß ich nicht. Das ist es nicht. Und da kommt ja dann auch wieder die Mentalität von früher. Ne? Ja, das hat früher der Tierarzt bei uns ja auf dem Tisch gemacht und dann ist ja auch egal gewesen, ob die es schafft. Wenn es eine mal von 10 nicht geschafft hat, war es halt so.
Ja. So, und die Väter werden ja auch so kastriert, ne? Nichts Narkose.
Ja. So. Na, aber die müssen doch jetzt auch immer.
Ach so, na Gott sei Dank, die Abkleinferkel, ja.
Auch ein anderes Thema.
Ich lenke schon wieder ab. Ja, ich merke es schon.
Nee, bevor ich mich, wie du irgendwann neulich mal sagtest, in Rage rede und dann sieht man immer im Schnitt irgendwie 2:30 nonstop Palaver von mir. Das muss ja nicht sein. Nächste Woche reden wir über ein Hundethema von Katharina.
Echt? Da weiß ich gar nichts von. Na gut, ich lasse mich.
Doch, das hast du. Doch, nee, ich habe das jetzt entschieden, weil ich schon wieder so viel gelabert habe. Aber wir hatten vor Weihnachten gesagt, wir wollten mal über Mantrailing sprechen.
Ach so, haben wir das tatsächlich gesagt? Habe ich schon ganz vergessen.
Doch, hatten wir schon gesagt.
Ja, dann machen wir das doch
mal. Weil ich hatte schon ungefähr 15 Mal danach gefragt und da hast du eingewilligt. Deswegen habe ich mir das gemerkt.
Ach so. Okay.
Wir können aber auch über Rückruf und solche Sachen sprechen.
Definitiv.
Ja. Und wir sprechen auch gerne über das, was ihr euch wünscht.
Das sowieso. Ja. Also sagt uns immer wieder gerne eure Themenwünsche.
Und sind wir fertig für heute? Ist das
ich würde sagen, Fazit.
Fazit.
Man kann kastrieren, man kann es auch sein lassen.
Genau.
Es ist ein sehr individuelles Thema, oder?
Genau. So. Wenn man kastriert, ist auch das ein individuelles Thema. Und es geht von der Art sowie von den Kosten von bis.
Also im Grunde genommen ist man nach dem Fazit nicht schlauer als vorher.
Und man hört sich doch.
Man hört sich doch die ganze Folge einfach nochmal an.
Genau.
Okay.
Dann sehen wir uns nächste Woche.
Nee, wir sehen uns nicht, wir hören uns.
Wir, also, hören, wir sehen uns
und die anderen hören uns
nur. Wir
sehen
uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin.
Ja, eine schöne Zeit.
Ja.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.